Lieber Vater, wir danken dir, dass wir dich loben und ehren dürfen, dass wir so auch ein Stück der Bestimmung des Menschen erfüllen dürfen in der Gemeinschaft und in der Anbetung zu dir hin. Und wir danken dir, dass du unseren Sinn erweckt hast, dass wir dich sehen dürfen, erkennen dürfen, dass du dich geoffenbart hast in deinem Sohn, als den, der die Liebe ist, der barmherzig und gnädig ist und der die Menschen sucht und der das Verlorene retten will. Hab von Herzen Dank, dass du so bist, wie du bist. Und nun danken wir dir auch für all die Vielfalt, die du in diese Welt, in deine Gemeinde auch gegeben hast. Wir danken dir auch für diesen Abend, danken dir für unseren Bruder und seinen Dienst. Nimm du diesen Abend in deine Hand, lass uns zur Ruhe kommen vor dir, Gedankenanstöße aufnehmen und vor dir bewegen. Und wir wollen uns bewusst vor dir beugen und uns freuen an dir, du wunderbarer Herr. Amen.
Frau Amanda Bock stand auf ihren Stock gestützt am Fenster und wartete auf den Briefträger. Im Hintergrund berichtete der Radiosprecher von den Krisen in aller Welt und übertönte damit ein wenig die jämmerliche Stimme der ehemaligen Sängerin Erna Kornblum, die im Apartment nebenan, neben Amanda wohnte. Immer wenn der Nachrichtensprecher eine Pause machte, drang die zittrige Stimme, der zittrige Sopran, herüber, begleitet von einem verstimmten Klavier, das noch älter war als seine Besitzerin. Amanda Bock übte sich in der Kunst, diese Geräusche aus ihrem Bewusstsein auszublenden. Nachdem alle Versuche, die alte Kornblum zur Aufgabe ihrer Gesangsübungen zu überreden, fehlgeschlagen waren, hatte sie die Taktik des Weghörens entwickelt und war damit auch einigermaßen erfolgreich. Da kam der Briefträger. Er hielt kurz vor dem Gartentor, blätterte in seiner Tasche und zog etwas heraus, dann steckte er es in Erna Kornblums Briefkasten. Wieder nichts, dachte Amanda. Keiner denkt an mich. Alle Welt hat mich vergessen. Stattdessen kriegt die alte Post. Das Wort alte gebrauchte Amanda ganz bewusst, obwohl ihr klar war, dass sie beide im selben Jahr das Licht der Welt erblickt hatten. Ich kriege keine Post, aber Sie, grummelte Frau Bock. Hoffentlich ist es nur Werbung. Oder noch besser, Rechnungen. Möglichst hohe. Naja, eine Einladung an die Scala oder die Met wird es nicht sein. Frau Amanda Bock starkste zu ihrem Sessel zurück, drehte das Radio ab und nahm ihr Buch zur Hand. Lesen konnte sie mit der entsprechenden Brille noch ganz gut. Sie nahm an, dass ihre Nachbarin nun auch bald mit ihrem Gesang, wenn man denn das Geräusch so nennen wollte, aufhören würde, um sich dem Lesen ihrer Post zu widmen. Und tatsächlich, nach einigen Minuten verstummte Erna Kornblum samt ihrem Klavier. Man hörte die Haustür, das Klappern des Briefkastens, noch einmal eine Tür und dann kehrte Ruhe ein. Amanda Bock schlug ihr Buch beim Lesezeichen auf und vertiefte sich in seinen Inhalt. Sie las zum vierten Mal vom Winde verweht. In der nächsten Stunde war nichts Dramatisches im realen Leben zu erwarten, bis der junge Mann das Essen auf Rädern brachte, vorausgesetzt, die Kornblum fing nicht wieder an mit ihrer Verdi-Arie. Sie freute sich auf den jungen Mann vom Freiwilligen, wie hieß das nochmal, vom Freiwilligen Sozialen Jahr, nicht unbedingt, weil der das Essen brachte, sie war selten hungrig und der Wohlgeschmack der Speisen ließ auch nicht gerade den Gedanken an 5 Sterne aufkommen. Nein, sie freute sich, weil der Besuch von Felix, so hieß er, eine Abwechslung war in ihrer grauen Einsamkeit und zwar eine sehr angenehme Abwechslung. Felix hatte zwar nie viel Zeit für ein Gespräch, weil er noch viele andere beliefern musste, unter anderem die Kornblum nebenan, aber die wenigen Minuten, die er da war, kamen ihr immer wie ein Sonnenstrahl an einem kühlen Regentag vor. Denn Felix war stets fröhlich und von ansteckender Gesundheit und Ungezwungenheit. Punkt 12:05 hörte sie das Auto vor dem Eingang anhalten. Sie stemmte sich hoch, natürlich hätte sie auch sitzen bleiben können, Felix hatte einen Schlüssel, Aber da sie sich immer auf sein Kommen freute, schien es ihr angemessen, den jungen Freund stehend zu empfangen und ihm die Wohnungstür zu öffnen. »Guten Tag, Frau Bock, da bin ich wieder mit den edelsten Speisen. Ich muss allerdings gestehen, die Trüffel hat der Koch vergessen und den Bordeaux habe ich schon unterwegs ausgetrunken.« Amanda Bock lachte. »Guten Tag, Felix. Wenn der Bordeaux, den Sie mir weggetrunken haben, der Grund für Ihre Fröhlichkeit ist, dann sei er Ihnen gegönnt.« »Danke für Ihre Verzeihung, Madame. Darf ich die Töpfe hier abstellen, wie immer?« »Ja, wie immer. Und verraten Sie mir ein Geheimnis, Felix. Haben Sie vielleicht auch den Wein meiner Nachbarin ausgetrunken?« Felix grinste sie an, dann hob er mahnend den Zeigefinger. »Sie werden doch hoffentlich Ihrer Nachbarin nichts Böses wünschen?« »Oh, Sie mir auch täglich so viel Gutes gönnt mit Ihrer Musik«, witzelte Amanda. Felix nahm die Töpfe vom gestrigen Essen an sich. »Sie kriegt was anderes, vegetarisch. Ich muss immer Acht geben, dass ich Sie beide nicht verwechsle. Am Anfang wäre das mal fast passiert. Aber jetzt habe ich eine Eselsbrücke.« »Ach, eine Eselsbrücke? Welche denn?« »Das kann ich nicht sagen.« »Warum nicht?« »Naja, das ist irgendwie, wenn ich Ihnen sage, warum ich es nicht sagen kann, dann kann ich es ja auch gleich sagen.« »Ja, dann tun Sie das doch.« Felix schüttelte den Kopf, während er die leeren Töpfe in dem Korb verstaute, in dem noch die vollen für Frau Kornblum standen. »Haben Sie Angst, ich würde mich ärgern?« Der junge Mann kam aus der gebückten Haltung hoch und sah sie etwas verlegen an. »Könnte schon sein. Ich verspreche, dass ich nicht beleidigt bin, noch nicht mal verstimmt.« Felix lachte. »Nicht so verstimmt wie Frau Kornblums Klavier?« So verstimmt auf keinen Fall. Kann kein Mensch sein.« »Gut, dann sage ich Ihnen meine Eselsbrücke. Ich musste immer an das Gleichnis denken, das Jesus erzählt hat, steht in der Bibel. Das hatte ich kurz vor meinem ersten Besuch gelesen. Beim jüngsten Gericht wird es zugehen wie bei einem Hirten, der seine Herde sortiert. Die Böcke zur Linken und die weiblichen Schafe zur Rechten. Naja, und weil Sie Bock heißen, wohnen Sie links.« »Ja, wirklich originell. Und Frau Kornblum gehört dann zu den dämlichen Schafen. Aber das Gleichnis kenne ich gar nicht.« »Nicht? Lesen Sie mal nach. Sie haben doch eine Bibel, oder?« »Ja, sicher. Matthäus 25, wenn ich mich richtig erinnere. So, aber jetzt muss ich weiter.« »Schon klar, damit das Schaf auf der anderen Seite nicht verhungert.« »Bis morgen.« Fort war er. Amanda Bock setzte sich an den Tisch, füllte das Essen auf Teller, sie hätte es nie übers Herz gebracht, direkt aus den Töpfen zu essen, und ließ es sich schmecken, soweit das möglich war. Ihre Gedanken schweiften ab. Böcke und Schafe, das kam ihr ein wenig bekannt vor, vielleicht vom Konfirmandenunterricht. Nein, das konnte kaum sein, der war ja schon so lange her. Als sie fertig gegessen hatte, räumte sie den Tisch frei, holte die alte schwere Bibel und begann zu suchen. Matthäus, damit begann das Neue Testament, das wusste sie, und Kapitel 25 war auch leicht zu finden. Da war's. Vers 32. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Tatsächlich. Und was macht Schafe und Böcke aus, wenn man das Gleichnis deutet? Was ist der Grund, weshalb die eine Gruppe Menschen in den Himmel kommt und die andere wohl nicht? Denn darum geht's doch, oder? Was sagt Jesus dazu? Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, krank, im Gefängnis. Amanda denkt, es steht zwar nichts von den Einsamen da und von den vor Alter Schwachen, das ist mein Problem, aber irgendwie sind die sicher auch gemeint. Wo haben wir dir geholfen, fragen die auf der rechten Seite, und sie bekommen die Antwort Gottes, was ihr getan habt, einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Und dann sind die Böcke auf der linken Seite dran, die haben Gott nicht geholfen, weil sie notleidenden Menschen nicht geholfen haben. Amanda muss nachdenken. Ich gehöre auf die linke Seite, denkt sie beschämt. Natürlich nicht, weil ich Bock heiße und links wohne, sondern weil das hier genau mich beschreibt. Mir liegen nicht die Menschen am Herzen, die Hilfe brauchen. Dabei bin ich selbst oft einsam und klage, dass niemand mich besucht. Sollte ich darum nicht umso eher verstehen, dass auch andere einsam sind und sich über meinen Besuch freuen würden? Ich bin zwar selten wirklich hungrig, aber ich wäre es, wenn ich nicht regelmäßig mit Essen versorgt würde. Ich kann nicht andere zu essen bringen oder zu trinken. Ich kenne auch niemanden, der nackt ist oder im Gefängnis sitzt, aber ich kenne Menschen mit anderen Formen von Leid, zum Beispiel Einsamkeit, Traurigkeit, Wehmut. Zum Beispiel meine Nachbarin. Dieser letzte Gedankenschritt fiel Amanda schwer. So wie es immer schwer ist, wenn gute Vorsätze konkret werden sollen. Aber sie konnte den Gedanken nicht von sich weisen, er drängte sich ihr geradezu auf. Sie klappte die Bibel zu und stellte sie ins Regal. Dann begann sie umständlich, das Geschirr abzuspülen. Gewöhnlich brauchte sie höchstens 10 Minuten dafür, heute dauerte es 20. Ihre Bewegungen wurden immer langsamer, ohne dass ihr das bewusst war. Ihr Unbewusstes wollte den Augenblick möglichst lange hinausschieben, wo es keinen Grund mehr gab, dem auszuweichen, was sie als richtig erkannt hatte. Gegen 2:30 war es soweit. Amanda wusste, dass Frau Kornblum keinen Mittagsschlaf machte. Noch ein letztes Zögern vor dem Drücken des Klingelknopfes, dann war der innere Widerstand gebrochen. »Frau Burg, Sie?« »Ja, ich. Guten Tag, Frau Kornblum.« »Aber ich singe doch gar nicht. Ich halte immer treu die mittäglichen Ruhezeiten ein. Ich komme ja auch nicht, um mich zu beschweren.« »Nicht? Was wollen Sie denn dann?« »Sie besuchen.« »Besuchen? Einfach so? Das haben Sie noch nie gemacht.« »Eben«, lächelte Amanda, »darum wird es höchste Zeit, damit anzufangen.« »Ach, ja, wenn Sie meinen, also ich wollte sagen, wenn das so ist, dann kommen Sie doch rein. Wir gehen ins Musikzimmer.« Sie gingen ins Musikzimmer, das bei anderen Leuten wahrscheinlich Wohnzimmer heißen würde, auch wenn da ein Klavier steht. »Trinken Sie einen Tee, Frau Bock?« »Ja, gerne, danke.« Erna Kornblum machte sich in der kleinen Kochnische zu schaffen, während ihr Besuch auf dem uralten Sofa sich niederließ. »Ich muss Ihnen etwas Schönes erzählen, Frau Bock, aber erst sind Sie dran«, hörte Amanda die alte Sängerin aus ihrer Ecke rufen, um das Wasserrauschen zu übertönen, als sie den Teekessel füllte. »Sie haben doch sicher einen Anlass, zu mir zu kommen, nachdem wir uns seit 9 Jahren nur auf dem Flur, naja, und manchmal haben Sie sich über meinen Gesang beschwert. Ich entschuldige mich, dass ich manchmal unleidlich war. Und ich entschuldige mich, dass ich manchmal extra laut gesungen habe, aus Trotz.« Erna kam und setzte sich Amanda gegenüber. Die sagte, »Wissen Sie, ich bin da auf eine Bibelstelle gestoßen, genau genommen hat Felix mich darauf gestoßen. Da steht, wenn wir einander besuchen, helfen, uns kümmern um Menschen in der Not, dann ist das, als hätten wir das nicht Menschen, sondern Gott getan. Und wir werden an seinem Reich teilhaben. Wenn aber die anderen uns gleichgültig sind, naja, dann eben das Gegenteil.« »Ach, da steht in der Bibel?« »Ja, im Matthäus-Evangelium. Als ich das las, dachte ich, wir beide sind doch nun lange genug gleichgültig aneinander vorbeigegangen.« Erna nickte. »Ja, da haben Sie recht. Oh«, sie stand mühsam auf, weil der Wasserkessel pfiff, als sie den Tee aufgegossen hatte und zurückkam, strahlte sie. »Und nun will ich Ihnen erzählen, was ich heute, wissen Sie, dass Sie mich heute in so guter Absicht besuchen. Das ist schon die zweite Freude, die ich heute erlebe. Die erste, normalerweise rede ich ja nicht über so etwas gerne, aber weil heute ein besonderer Tag ist und ich mich so freue, ich habe Geld bekommen. Eine Nachzahlung einer Gage, über die es vorher einmal Streit gegeben hat. Aber jetzt hat mein damaliger Agent es doch noch für mich erreicht. Heute Morgen kam die Nachricht mit der Post. 632 Euro. Ich gratuliere. Ist das nicht wunderbar? Sie setzte sich ans Klavier und schlug an und sang eine Opernarie. So musste sie wohl ihre Freude ausdrücken. Das Musikstück klang auch fröhlich, auch wenn die lustigen Sprünge der Melodie Ernas alter Stimme etwas Mühe machten. Wahrscheinlich sagte der Text auch etwas Erfreuliches, vermutete Amanda, aber sie konnte ihn nicht verstehen, da er italienisch war. Oh, Erna brach ihren Gesang ab. Entschuldigung, ich vergaß, dass ich mit meinem Singen ja bei Ihnen wohl keine Freude auslöse. Ich musste einfach, verstehen Sie, Frau Bock, Musik ist mein Leben. Gewesen, muss ich wohl sagen. wenn man fast täglich auf der Bühne steht und das viele Jahre lang den Menschen mit seiner Stimme ins Herz singen kann und dann mit Applaus belohnt wird. Es fehlt einem sehr viel, wenn das nicht mehr möglich ist. Und das verstehe ich. Man ist dann auf einmal so leer. Ja, das verstehe ich, sagte Amanda noch einmal. Waren Sie auch künstlerisch tätig?
Nein, nein, ich habe als Büroangestellte in einem pharmazeutischen Betrieb gearbeitet, aber es bedeutete mir auch viel, besonders als mein Mann mit nur 51 Jahren starb. Oh, das tut mir leid. Ich war nicht verheiratet. Die Musik war sozusagen mein Partner, mein Lebensinhalt. Und Sie kennen sicher den Spruch, dass der Applaus das tägliche Brot für den Künstler ist. Darum freue ich mich auch über die Nachzahlung. Nicht nur, weil ich das Geld gut gebrauchen kann, sondern auch, weil es in meiner künstlerischen Dürrezeit im Alter noch einmal eine Bestätigung ist. Verstehen Sie?
Ja, durchaus. Ich kenne auch das Gefühl der Leere, wenn auch auf andere Weise. Erna nickte, als wenn man in ein Loch fällt. Was kann man da tun? Womit kann man die Leere füllen? Ist das eine echte Frage? Ich weiß nicht, vielleicht mit Kontakt zu anderen Menschen, mit Hilfe für sie, wie es diese Bibelstelle sagt, oder sogar Kontakt mit Gott.
Oh, der Tee, er hat sich ja lange genug gezogen. Erna Kornblum erhob sich vom Klavierstuhl und eilte zu ihrem Küchenschrank. Als sie wieder ins Musikzimmer kam mit Teetassen und Zuckerdose auf einem Tablett, meinte sie, aber heute habe ich zwei Freuden bekommen und da will ich nicht grübeln und in Schwermut versenken. Sie besuchen mich und ich habe über 600, was mache ich nur mit so viel Geld?
Es geht mich sicher nichts an, Frau Kornblum, aber wenn das auch eine echte Frage war und nicht nur eine rhetorische, ich hätte da einen Vorschlag.
Ach ja, welchen?
Es wird aber sicher so an die 100 Euro kosten, ich weiß es nicht genau.
Na, heraus mit der Sprache.
Sie könnten mal Ihr Klavier stimmen lassen.
Frau Bock, das ist eine wundervolle Idee.
Am Montag früh um 6:30 saß Karl Bönninghausen auf einer Bank und beobachtete mit seinem Fernglas ein Pärchen Blaumeisen, das offenbar mit dem Nestbau beschäftigt war. Die Bank, auf der er saß, stand auf dem höchsten Punkt, von dem aus man eine weite Aussicht ins Tal hatte. Wollte man noch höher hinauf, müsste man in den Wald. Im Tal lag noch ein leichter Dunst, aber hier oben war es klar. Ein herrlicher Morgen. Genau das Richtige für Karl, sein Dasein als rüstiger Rentner zu genießen und sich seinem Hobby der Vogelbeobachtung zu widmen. Als Karl Bönninghausen das Glas zur Seite und etwas hinunterschwenkte, um eine der Blaumeisen bei ihrem Flug zu verfolgen, bekam er einen Mann vor das Objektiv, der mit seinen Nordic Walking Stöcken den Berg hinaufstapfte. Karl korrigierte ein wenig die Schärfeeinstellung. Ja, er erkannte den Wanderer, Michael Platt, auch ein Rentner, der sich freuen konnte, noch beweglich zu sein und der alles dafür tat, diesen Zustand auszunutzen und so lange wie möglich zu erhalten. Warum blieb Michael stehen? Konnte er nicht mehr oder musste er verschnaufen? Nein, er bückte sich. Offenbar hatte er etwas gefunden und hob es auf. Ja, jetzt konnte Karl es deutlich sehen. Ein Portemonnaie. Michael öffnete es und schaute hinein. Karl konnte zwar nichts von Inhalt erkennen, aber unübersehbar war das zufriedene Grinsen im Gesicht von Michael. Während er die Geldbörse einsteckte, sich umschaute, ob niemand in der Nähe war und fröhlich weiterwanderte. Etwa 12 Minuten später kam Michael bei der Bank an.
Morgen, Karl!
Morgen, Michael. Der Ankömmling setzte sich neben Bönninghausen, streckte die Beine aus und wurstelte seine Handgelenke aus den Schlingen seiner Walkingstöcke. Während Karl das Glas weiter vor die Augen hielt, überlegte er, sollte er Michael sagen, dass er ihn beobachtet hatte, als er das Portemonnaie aufhob? Nein. Erstens war Karl ein Mensch, der sowieso nicht mehr redete, als unbedingt nötig war. Er konnte sich auch keinen Vogelbeobachter vorstellen, der ein Schwätzer war. Und zweitens fand er, Michael sollte von allein drauf kommen, dass er den Pfund abgeben musste. Wenn er es nur tat, weil er sich beobachtet wusste, war seine Ehrlichkeit nicht viel wert.
ob er gar beleidigt wäre, wenn Karl ihn aufforderte, das Ding abzugeben. »Du bist wohl oft hier und guckst dir die Vögel an«, fragte Michael. Aber es war eigentlich keine Frage, denn sie hatten sich hier schon öfter getroffen, sondern eher ein Versuch, ein unverfängliches Gespräch in Gang zu bringen. »Hm«, Karl nickte, dass die Büsche vor seinen Augen tanzten. »Kannst wohl von hier oben jeden sehen, der sich nähert, wie?« »Aha«, dachte Karl, »er tastet sich behutsam vor, um rauszukriegen, ob ich ihn beobachtet habe.« »Ich achte mehr auf die Vögel«, antwortete er ausweichend. »Aber wenn er wissen will, ob ich ihn gesehen habe, muss man wohl daraus schließen, dass er seinen Fund behalten will, wenn niemand ihn beobachtet hat. Soll ich sagen, was ich gesehen habe?« »Ich werde es ihm nicht direkt sagen, sondern vorsichtig andeuten.« »Man kann viel Schönes sehen. Neulich zum Beispiel, neulich ist übertrieben, es war schon vor 2 Jahren oder so, da habe ich eine Elster beobachtet. Sie hat bei Sanders im Garten etwas geklaut, was da auf dem Gartentisch lag. Was Glänzendes, wie es die Elstern so lieben. Konnte aber nicht erkennen, was es war.« »Tatsächlich?« »Ja, aber Vögel wissen ja nicht, was stehlen ist. Sie haben keine Moral. Bei Menschen ist das anders. Die wissen, was Recht und Unrecht ist. Die haben eine Moral.« »Hm?« »Oder auch nicht.« Beide schwiegen. Die Blaumeisen waren nicht mehr zu sehen. Karl suchte erst das Gebüsch und dann den Himmel ab. Da oben entdeckte er eine Lerche. Leise pfiff er vor sich hin. Erst nach einer Weile fiel ihm auf, was er da pfiff. »Geh aus, mein Herz, und suche Freud.« Wahrscheinlich war er darauf gekommen, durch die Strophe, die Lerche schwingt sich in die Luft. »Ich gehe dann mal wieder«, sagte Michael Platt, stand auf und bewaffnete sich mit seinen 2 Stöcken. Karl nickte nur. »Schönen Tag noch«, grüßte Michael und ging los, weiter hinauf in den Wald. Ein Bussard kreiste über dem Tal, der suchte wohl Beute. Allmählich erweiterte der Vogel seinen Suchradius und näherte sich dem Punkt, an dem Karl saß. Der senkte sein Glas nach unten, um vielleicht ein Mäuschen oder ein anderes Beutetier zu sehen, auf das es der Bussard abgesehen haben könnte. Dumm eigentlich, denn im Gras war ja ein Mäuschen auch mit dem Fernglas von hier aus nicht zu sehen. Dafür aber sah er wieder einen Mann. Auch den kannte er. Armin Laufer, etwas jünger als er, der war gerade in die Schule gekommen, als Karl in der obersten Klasse war. Armin hatte den Blick auf den Boden gerichtet und wendete den Kopf hin und her. Offensichtlich suchte er etwas. Darum dauerte es auch über eine Viertelstunde, bis er hier oben bei Karl Bönninghausen angekommen war. »Morgen, Karl!«
»Morgen, Armin!«
»Du hast nicht zufällig ein Portemonnaie gefunden, Karl?«
»Ich? Nein.«
Das war genau genommen nicht gelogen. Aber mehr wollte Karl nicht sagen. Michael sollte seine Chance bekommen, selbst seinen Fund zu melden. Wenn er es nicht tat, konnte Karl ja immer noch eingreifen. »Ich muss es gestern Abend beim Joggen verloren haben. Hier herauf bin ich gejoggt und dann wieder runter. So ein Mist.«
»Tut mir leid, Armin.«
Armin Laufer ging noch bis zum Waldrand, kehrte wieder um und suchte auf dem Rückweg noch einmal sorgfältig. Am Dienstag früh um 6:30 saß Karl Bönninghausen wieder auf seiner Lieblingsbank. Diesmal war es nebelig und sein Blick durchs Fernglas reichte nicht weit. Er bemerkte Michael Platt darum erst, als er nur noch gut 100 Meter entfernt war. Der keuchte heute etwas mehr, als er schließlich bei der Bank ankam, vielleicht wegen der schweren, feuchten Luft. »Morgen, Karl!«
»Morgen, Michael!«
Etwa 5 Minuten saßen sie schweigend nebeneinander. Karl suchte vergeblich nach einem Vogel. Die schienen heute keine Lust zum Fliegen zu haben.
»Gestern«, murmelte er schließlich, »als du weg warst, kam Armin Laufer hier vorbei.«
»Mhm.«
»Ich hatte ihn lange nicht gesehen.
Du?
Hast du ihn in letzter Zeit mal getroffen?«
»Nö.«
»Er suchte etwas, das er verloren hatte, beim Joggen.« »Sein Portemonnaie.«
»Ach,
ja.«
Wieder schwiegen sie.
Jeder war mit seinen Gedanken beschäftigt. Michael grübelte, ob Karl wohl etwas wusste oder ahnte und ihm das andeuten wollte. Und Karl überlegte, ob er eben dies noch etwas deutlicher tun sollte. Schließlich rang er sich dazu durch. Als ich damals die diebische Elster beobachtet habe, da dachte ich, ob sie anders handeln würde, wenn sie wüsste, dass sie beobachtet wird? Ist natürlich eine blöde Frage. Sowas denken ja nur Menschen. Die machen ihr Verhalten davon abhängig, ob sie gesehen werden oder ob sie sich unbeobachtet glauben. Michael sah den anderen wortlos an, dann wandte er den Blick ab. Aber irgendwie, fuhr Karl fort, irgendwie sind wir ja immer beobachtet. Von Gott, meine ich. Daran glaube ich nicht, trotzte Michael. Macht nichts, er sieht uns trotzdem. Quatsch, wenn ich sage, ich glaube nicht an Gott, dann heißt das, ich glaube, dass es ihn nicht gibt. Und wenn es ihn nicht gibt, dann sieht er mich auch nicht. Karl antwortete nicht, suchte nur den Nebel nach Vögeln ab. Es wirkte auf Michael, als würde er da oben am Himmel nach Gott suchen. Außerdem, fuhr Michael Blatt fort, ist heute verpönt aus pädagogischer Sicht, was früher üblich war, nämlich, dass man den Kindern Angst machen wollte vor dem Gott, der alles sieht, um zu erreichen, dass sie sich ordentlich benehmen. Karl schwieg weiter. Schließlich forderte Michael ihn auf. Hat sie die Sprache verschlagen? Sag was! Schön, ich sage was. Erstens ist es mir egal, was verpönt ist oder gerade in Mode. Mich interessiert die Wahrheit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott die Augen zumacht, nur weil es bei den Menschen gerade verpönt ist, davon zu reden, dass er alles sieht. Und zweitens habe ich meine Kinder nicht mit solchen Drohungen erzogen und Elke tut es mit meinen Enkeln auch nicht. Ich habe immer gesagt, Gott sieht natürlich, was wir tun, aber er sieht auch, wenn es Anlass gibt, sich über uns zu freuen und er sieht auch, wenn wir besondere Hilfe brauchen, wenn er uns schützen muss und wenn wir einen verkehrten Weg gehen, uns warnen muss und korrigieren. Beide schwiegen wieder, bis Michael sagte, ich gehe dann, so eine Predigt am frühen Morgen muss ich erst verdauen. Du wolltest, dass ich sage, was ich denke. Ja, ist ja schon gut. Michael stand auf und ging in den Wald. Er hätte nicht zu sagen gewusst, welche Frage ihn mehr beschäftigte, ob Gott ihn sah oder ob Karl ihn gesehen hatte. Am Mittwoch früh um 6:30 saß Karl Bönninghausen auf seiner Bank oben am Berg. Heute war das Wetter klar. Er hatte das Fernglas vor den Augen und beobachtete das musste wohl ein Gartenrotschwänzchen sein, obwohl es hier von den Gärten und Häusern weit entfernt war. Das Klicken von Michaels Nordic Walking Stöcken machte ihn auf den Ankömmling aufmerksam. Morgen, Karl!
Morgen, Michael.
Da, ein Gartenrotschwänzchen. Willst du mal? Er hielt ihm das Fernglas hin. Da, bei dem Schlehenbusch. Michael nahm das Glas und blickte hindurch. Er sah keinen Vogel, sagte aber nichts dazu, brummte nur und gab es zurück. Ich war übrigens bei Armin Laufer. Er hatte sein Portemonnaie gefunden. Ich hatte sein Portemonnaie gefunden, vorgestern. Das habe ich ihm gebracht. Du hast mir ja gesagt, dass er seins vermisste.
War viel drin?
Ja, ziemlich viel. 619,32 €.
Oh, so viel.
Ja, habe ich Armin auch gesagt. So viel trägst du beim Joggen mit dir herum. Als Karl nichts antwortete, sagte Michael nach einer Weile. Da oben ist ein Bussard.
Karl setzte das Glas ab, suchte den Raubvogel am Himmel und setzte es wieder vor die Augen. Schön, stolzer Vogel.
Der soll ja so gute Augen haben, meinte Michael. Viel schärfer sieht er als wir Menschen. Kann von oben die kleinste Beute entdecken.
Stimmt.
Erinnert so ein bisschen daran, wie früher immer gesagt wurde im Kindergottesdienst, Gott sieht vom Himmel herunter alles.
Karl sah den anderen an, um in seinem Gesicht zu lesen, ob der ihn provozieren wollte. Das schien aber nicht der Fall zu sein.
Guck nicht so erstaunt, grinste Michael. Ich dachte eben, man kann es ja nie genau wissen, ob man beobachtet wird.
Karl nickte. Dann zog er sein Taschentuch heraus und putzte das Okular seines Fernglases.
Hat dir Armin Finderlohn angeboten? Ich meine, bei über 600.
Hat er, aber das habe ich natürlich abgelehnt. Da wäre ich mir doch zu schäbig vorgekommen.
Karl steckte das Taschentuch wieder ein.
Mal ganz offen und ehrlich, Karl, hast du mich beobachtet, als ich das Portemonnaie gefunden habe?
Ja. Warum hast du nichts gesagt?
Warum sollte ich? Es ist doch besser, dass du selbst gemerkt hast, was zu tun war.
Das stimmt, ja. Ja, ich habe den ganzen letzten Abend überlegt, was ist besser, 619 Euro oder ein gutes Gewissen? Ehrlich, wenn wir nicht geredet hätten, wäre das für mich gar keine Frage gewesen. Ich hätte das Geld bedenkenlos genommen, aber dann, naja, irgendwie fand ich gestern Abend, ein gutes Gewissen ist auch was wert. Vielleicht sogar mehr als 600 Euro.
Karl nickte, dann beobachtete er wieder den Bussard. Als Michael schon glaubte, das Thema wäre erledigt, murmelte Karl, was Wert hat, hängt ja von der Sicht ab, die jemand hat.
Wie meinst du das?
Stell dir vor, die Elster entdeckt im Garten zwei Ringe, einen goldenen Fingerring und einen verzinkten zum Aufreißen einer Cola-Dose. Der goldene ist aber verdreckt oder blind, jedenfalls glänzt er nicht. Der Dosenring aber blitzt in der Sonne. Welchen nimmt die Elster?
Nur den glänzenden wahrscheinlich.
Genau, weil sie nicht den absoluten Wert einschätzen kann. Sie sucht nur, was glänzt.
Nickte Michael, verstehe. Damit willst du sagen, was uns wertvoll erscheint, ist vielleicht in Wirklichkeit wertlos. Und was wir nicht schätzen, ist unter Umständen aus höherer Warte betrachtet.
Ja, verstehe.
Aus Gottes Sicht, aus dem Blickwinkel der Ewigkeit, ist Ehrlichkeit, Gottesfurcht und ein gutes Gewissen, mehr wert als 620 Euro. Auch mehr als 600.000, überhaupt als Geld.
Ja, da hast du wahrscheinlich recht.
Karl richtete das Glas wieder auf den Schlehenbusch. Wenn ich nur wüsste, ob das...
Guck du doch mal, ist das jetzt ein Gartenrotschwänzchen?
Erreichte Michael das Fernglas noch einmal, der nahm es und blickte hindurch.
Ich verstehe doch davon gar nichts. Ich kann mit einiger Sicherheit höchstens einen Spatz von einem Storch unterscheiden.
Na, macht nichts, was das für ein Vogel ist, ist ja jetzt nicht wichtig. Karl senkte das Glas, als Michael es zurückgab, auf den Schoß.
Übrigens, bemerkte Michael Blatt, hat Armin, als ich einen Finderlohn ablehnte, darauf bestanden, mich wenigstens für Sonntag einzuladen. Sie schlachten eine ihrer Enten, da gäbe es immer ein tolles Essen. Seine Frau macht einen großartigen Entenbraten.
Und, gehst du hin?
Ich habe gesagt, ich komme unter einer Bedingung, dass ich noch jemanden mitbringen kann.
Aber deine Frau ist doch schon, wie lange, 10 Jahre tot?
Ich habe gesagt, ich würde gern Karl Bönninghausen mitbringen.
Karl grinste, sagte aber nichts.
Weil der, ergänzte Michael, irgendwie auch daran beteiligt ist, dass Armin sein Geld zurück hat.
Den Grund hast du ihm aber nicht genannt.
Nein, lächelte Michael etwas verlegen. Aber sag, kommst du mit?
Karl nickte. Bin zwar ein Freund der lebenden Vögel, aber wenn die Ente gut gebraten ist...
Sie sahen sich an und dann lachten sie beide.
Oh.
Ich möchte eine Geschichte vorlesen aus diesem Büchlein, das letzte, was für mich erschienen ist. Das heißt, vielleicht begab es sich aber, Untertitel, was neben den biblischen Geschichten noch passiert sein könnte. Der Gedanke dahinter ist, dass man manches sich fragt, hat sich vielleicht auch gefragt, was hat eigentlich der reiche Jüngling gemacht, nachdem er von Jesus wegging? Oder wie kam es zu der Begegnung mit diesem oder jenem und so weiter? Also wenn man sich mal überlegt, was gewesen sein könnte, was natürlich nur Fantasie ist, dann werden einem manchmal die biblischen Geschichten selbst ein bisschen klarer und deutlicher. Und dann kann sie besser verstehen. Ich möchte eine solche Geschichte lesen, die handelt davon, wie vielleicht der 73. Psalm entstanden sein könnte. Sie wissen sicher, der 73. Psalm ist von Asaf geschrieben. Und ich habe mir mal so vorgestellt, wie das so vor sich gegangen sein kann, um damit dem Psalm sich ein bisschen besser zu nähern. Asaf klatschte in die Hände zum Zeichen, dass er eingelassen werden wollte, aber niemand schien ihn zu hören. Er ging um das große Haus herum und da merkte er, warum er unbeachtet geblieben war. Im Garten herrschte rege Betriebsamkeit. Diener und Mägde liefen hin und her, trugen Speisen und Getränke auf die dort aufgestellten Tische und schmückten alles mit Blumen und Laub. Im Hintergrund übten ein paar Musiker mit Harfen und Flöten. Es war offensichtlich, hier wurde ein Fest vorbereitet. Amnon, der Hausherr, stand auf einer Treppenstufe, um alles überblicken zu können und gab mit heftigen Armbewegungen und lauten Worten Anweisungen. Amnon, rief Asaf über den Zaun aus Weidengeflecht, aber er musste den Ruf noch zweimal wiederholen. Erst als der Hausherr sowieso in seine Nähe kam, sah er auf. Was ist? Wer bist du? Was willst du? Ich habe keine Zeit. Ich bin Asaf, der den Garten von dir vor der nördlichen Stadtmauer gepachtet hat. Ich will dir die Pacht für dieses Jahr bringen. Wende dich damit an Petuel, meinen Verwalter. Sonst habe ich das Geld aber immer dir gegeben. Die Zeiten ändern sich eben. Petuel, rief er einem Mann zu, der gerade mit den Musikern im Gespräch war. Dann ging Amnon davon, deutete nur auf Asaf, als Petuel herübersah. Der Verwalter kam auf Asaf zu. Wer bist du? Asaf bin ich, wiederholte der, und ich will meine Pacht bezahlen für den Garten vor der nördlichen Stadtmauer. Wir haben jetzt keine Zeit, komm morgen wieder. Ich habe einen weiten Weg zurückgelegt bei dieser Hitze, da kannst du mir doch eben das Geld abnehmen und vermerken, dass du es bekommen hast. Petuel verdrehte die Augen, um zu zeigen, wie lästig ihm das war, eilte aber ins Haus und kam mit einer Papyrusrolle zurück. Asaf reichte ihm das Geld, das er abgezählt hatte, über den Zaun. Oh nein, der Verwalter schüttelte den Kopf, das war der Preis im vorigen Jahr, in diesem Jahr ist er um den zehnten Teil teurer. Was? Wir haben eine Vereinbarung, da kannst du doch nicht einfach, sieh dich doch um, alles wird teurer. Wenn du das Gemüse, das du in dem Garten erntest, einkaufen müsstest, hättest du auch mehr zu bezahlen als im vorigen Jahr. Aber wenn du nicht willst, kann ich den Garten auch an jemand anderen verpachten, der bestimmt mehr bezahlt. Also, bezahlst du oder gibst du den Garten ab? Asaf war wütend. Aber er wusste, dass er den Kürzeren ziehen würde, wenn er sich auf einen Streit einließ. Also kramte er noch ein Geldstück hervor und reichte es über den Zaun. Petuel steckte es ein und wandte sich ab. Warum muss Amnon so gierig sein, dachte Asaf. Er hat doch wirklich genug. Bei seinem Handel mit Holz aus dem Libanon ist er ohne Konkurrenz. Der kann die Preise selbst bestimmen und das nutzt er aus. Und sein Grundbesitz wird immer größer. Wenn noch gelten würde, was Gott damals Mose befohlen hatte, wäre das nicht möglich. Danach sollte aller erworbene Grund und Boden nach 50 Jahren an die zurückgegeben werden, die ihn von den Vätern ererbt hatten. Aber nach Gottes Weisung fragte ja niemand mehr. Asaf ging ein Stück weiter außen am Zaun entlang, bis er bei den Musikern war. Es interessierte ihn, was und wie sie spielten, weil er ja selbst ein Meister der Harfe war. Ulam, du, entfuhr es ihm, als er einen der Männer als jemanden erkannte, der mit ihm zusammen das Harfespiel gelernt hatte. Der blickte auf. Asaf, was tust du hier? Leute, wir machen mal eine kurze Pause. Ulam legte sein Instrument weg und kam an den Zaun. Was Geschäftliches, ich habe öfter an dich gedacht, Ulam, und mich gefragt, warum du nicht mehr im Tempel mitspielst, zur Ehre Gottes. Ach, weißt du, da gibt es eine Reihe von Gründen. Ein wichtiger ist, das hier wird besser bezahlt.
aber zur Ehre des Allmächtigen zu spielen und zur Freude der Gottesdienstbesucher, das ist doch eine wichtige und wertvolle Aufgabe. Ja, dass sie wertvoll ist, merkt man aber nicht an den paar Münzen, die die Leute dafür geben. Aber den Herrn freut es, da bin ich mir nicht so sicher, Asaf. Ich will dich ja nicht ärgern, alter Kumpel, aber mit Gott ist das so eine Sache. Mancher fühlt sich ihm verpflichtet, wie du, und mancher eben nicht, wie ich. Wer weiß, ob es ihn überhaupt gibt. Aber Ulam, lass uns nicht darüber streiten, Asaf. Es bringt doch nichts. Willst du nicht mitspielen in unserer Kapelle? Ich bin hier der Chef. Wenn ich sage, wir brauchen noch eine Harfe, dann wird das anstandslos akzeptiert. Ich garantiere dir, bei so einem Fest, wie es nachher hier starten soll, verdienst du mehr als mit deiner Tempelmusik in 2 Wochen. Ehe Asaf antworten konnte, wurde ihre Aufmerksamkeit zur Straße gelenkt. Mit vielen Verbeugungen begrüßte Amnon dort einen Gast. Ein unglaublich dicker Mann kam auf einem kräftigen Pferd an, das einem leid tun konnte, weil es so eine schwere Last zu tragen hatte. Es zeigte sich, dass der Dicke nicht allein absteigen konnte. 4 Diener Amnons mussten ihm helfen, indem sie eins seiner Beine über den Pferderücken hoben und ihn auf der anderen Seite heruntergleiten ließen. Weil das Absteigen nicht so sanft vonstatten ging, wie er sich der Dicke gewünscht hatte, überschütteten er und Amnon die Knechte mit Schimpfworten, die man aber bis hier nicht verstehen konnte. Ein Knecht führte das bedauernswerte Pferd fort und Amnon versuchte, seinen Gast zu umarmen, was aber wegen dessen Leibesumfang nicht gelang. Das ist der königliche Beamte, der die Holzeinfuhr und eigentlich den ganzen Außenhandel unter sich hat, erklärte Ulam, der Musiker. Sie scheinen sich zu mögen, bemerkte Asaf. Ich weiß nicht, ob sie sich mögen, aber sie brauchen sich. Ich muss dann wieder. Überleg es dir, Asaf, mein Angebot steht. Ich weiß doch, dass du ein hervorragender Harfenist bist. Damit wandte Ulam sich um, winkte den anderen und sie übten weiter. Asaf ging zur Straße zurück. Gerade kamen 2 Männer keuchend angetrabt, die eine hölzerne Sänfte zwischen sich trugen. Vor dem Eingang stellten sie den Kasten ab und verschnauften. Amnon trat heran, öffnete den Vorhang und half einer Dame heraus. Sie war in einen reich bestickten purpurnen Umhang gehüllt und hatte schwere goldene Ketten um den Hals und Ringe an den Handgelenken und den Fingern. Sie war auffallend geschminkt und ihr langes Haar war zu einer kunstvollen Frisur aufgesteckt. Sei gegrüßt, verehrte Hapara. Amnon winkte einem Knecht, der einen dafür schon bereitliegenden Teppich in den Staub zwischen Sänfte und Hauseingang zog. Die Dame trat darauf. »Der Herr segne dich, mein lieber Amnon!« »Oh, das tut er, meine Teure! Du wirst staunen, wie sich alles prächtig entwickelt hat seit deinem letzten Besuch. Wie ich dich kenne,« lachte Hapara silberhell, »wird das wohl weniger am Segen des Herrn liegen, sondern eher an deinem Geschick.« Beide lachten. Schließlich sagte Amnon, als er die Dame ins Haus führte, »Wenn das ein Lob sein soll, meine Liebe, dann danke ich dir. Komm, nimm zur Stärkung nach der mühsamen Reise etwas von dem edlen Wein, den ich von Griechenland kommen ließ.« Den Rest konnte Asaf nicht verstehen. Langsam machte er sich auf den Weg nach Hause. An der Straßenecke drehte er sich noch einmal um und warf einen Blick zurück. Die 2 Sänftenträger saßen auf den Tragestangen und ruhten sich aus. Zu trinken brachte man ihnen nichts. Aus dem Garten drangen die Töne der Musik leise herüber. Es war Asafs Gewohnheit, beim Gehen entweder zu singen oder sich seine Gedanken in wohlgeformte Worte zu fassen, nach der Art der hebräischen Dichtkunst, in der die gleiche Aussage mit anderen Worten wiederholt wurde. So ging es ihm durch den Kopf. Wie geht es den Gottlosen so gut? Denn für sie gibt es keine Qualen, gesund und feist ist ihr Leib, sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst, sie tun, was ihnen einfällt. Sie achten alles für nichts und reden böse, sie reden und lästern hochher. Was sie reden, soll vom Himmel herabgeredet sein, was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zu in Haufen wie Wasser. Sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Siehe, das sind die Gottlosen. Die sind glücklich in der Welt und werden reich. Als Asaf zu Hause ankam, nahm er ein Papyrus, überlegte kurz, rief sich in Erinnerung, was er eben gedichtet hatte, und schrieb es auf. Es tat ihm gut, fand er, seinen Ärger in drastischen Worten auszudrücken. Er überlegte noch eine Weile, dann setzte er hinzu, »Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen neu. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer.« Eine Weile grübelte Asaf noch, wie er weiterschreiben sollte, aber es fiel ihm nichts mehr ein, ob er noch die Armut seiner eigenen Familie mit seiner Frau und seinem Söhnchen, das auch Asaf hieß, mit einbauen sollte, dann ließ er es aber. Überhaupt dachte er, warum fasse ich meinen Ärger noch in Worte? Ich sollte ihn lieber vergessen, wenn möglich. Er legte den Papyrusfetzen auf das Regalbrett, auf dem er alle seine Notizen und Gedankensplitter sammelte, nahm seine Harfe und sang eins der alten Lieder von König David. Aber er war nicht recht bei der Sache. Hörner waren zu laut, fand Asaf. Man konnte den Gesang nicht gut verstehen. Er bat einen der Hornisten, doch lieber zu singen als zu blasen. Der Mann verzog missmutig seine Miene und war erst einverstanden, als Asaf ihm glaubhaft versicherte, dass er eine besonders schöne Stimme habe. Außerdem, sagte Asaf sehr überzeugend, soll es doch der bestmögliche Klang sein, damit die Menschen sich freuen und Gott geehrt wird. Niemand widersprach, weil es erstens keinen Sinn gehabt hätte, dem Chorleiter zu widersprechen, weil es zweitens wohl auch richtig war und weil drittens kaum jemand darüber nachdachte, denn den Satz hatten sie schon 100-mal gehört. Als die Übung beendet war und die Tempelsänger und die Musiker hinausströmten, räumte Asaf noch etwas auf. »Hallo, Asaf!« Vor ihm stand Ulam. »Ulam, was führt dich in den Tempel? Ich meine mich zu erinnern, dass du sagtest, als wir uns vor einem Jahr trafen, es zöge dich nichts in den Tempel.« »Ja, weißt du, die Zeiten ändern sich. Was hat sich denn bei dir geändert, deine Einstellung gegenüber Gott?« »Das nicht direkt, aber vielleicht kommt es noch, wenn ich öfter... Du, kann ich bei dir mitspielen?« »Das kann ich nicht so schnell entscheiden und nicht allein entscheiden, aber du wolltest mir sagen, was sich geändert hat. Amnon ist gestorben. Er hat sich ein halbes Jahr gequält, jetzt ist es vorbei. Andere reiche Leute beauftragen mich zwar auch manchmal zum Tanz aufzuspielen, aber das kommt leider selten vor. Und unsere Gruppe hat sich auch zerstritten.« »Amnon ist tot? Führen seine Kinder das Geschäft weiter? Ich frage wegen der Pacht.« »Nein, denn es ist eine längere Geschichte. Der dicke Beamte, der auch auf dem Fest war, ist schwer krank geworden, das Herz. Bevor er starb, wollte er sein Gewissen erleichtern und bekannte, dass er allerlei Papiere des Königs gefälscht hatte. Dadurch hatte Amnon einen großen Vorteil, woran dann der dicke Anteil bekam. Jetzt fordern andere Beamte Geld von Amnons Erben.« Asa fühlte, dass es ihm an Mitleid fehlte. Der angeberische Luxus dieser Leute war ihm doch zu deutlicher Erinnerung. »Da war noch so eine reichlich mit Schmuck behängte Dame, die kam gerade in einer Sänfte an, als ich ging. Hapara, ja, Geschäftsfrau, die war mit einem phönizischen Reeder verheiratet und hielt für den die Verbindung nach Israel. Der hatte 3 Schiffe auf dem Mittelmeer, aber eins ist im Sturm gesunken und eins haben Seeräuber gekapert. Als ihr Mann von Hapara forderte, sie solle ihren Luxus einschränken, trennte sie sich wutentbrannt von ihm. Sie wollte sich nun mit Amnon zusammentun, das war vor seiner Erkrankung. Ja, und jetzt, nun ja, sie hungert noch nicht, aber das meiste von ihrem Schmuck hat sie schon versetzt. Ja, so geht's manchmal. Der eine hat eben Glück, der andere Pech.« Asaf murmelte, »Ich glaube nicht, dass das einfach nur Glück oder Pech ist.« »Wieso nicht? Ach, du meinst, ich verstehe, du siehst Gott am Werk.« »Du nicht?« »Ich verspreche dir, darüber nachzudenken. Und ich verspreche dir, über deine Bitte nachzudenken.« Als Asaf nach Hause kam, ging er gleich zu dem Regal und blätterte alle seine Notizen durch. Wo war denn? Ah, hier. Er nahm den Text, den er damals geschrieben hatte, mit an den Tisch und griff zu Feder und Tinte und änderte einiges mit einer gewissen Befriedigung. An den Anfang stellte er noch eine Zeile und änderte die folgende ein wenig. Ich wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten. Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Und den Schluss ergänzte er auch. So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und sah auf ihr Ende. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Als es mir wehtat im Herzen und mich stach in meine Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir, denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Asaf saß in seinem Haus und spielte auf der Harfe und sang dazu. Es waren eigene Lieder dabei, aber auch die von anderen. Seine Frau saß ihm gegenüber, flickte irgendetwas an ihrer ärmlichen Kleidung, das löchrig geworden war, und hörte ihrem Mann zu. »Sing weiter«, bat sie, als Asaf die Harfe wegstellen wollte. »Ich höre so gerne, nur etwas leiser, damit klein Asaf nicht aufwacht.« »Ich habe schon alles gesungen, was ich kenne.« Dann sing einige Lieder ein zweites Mal oder mach ein neues Lied. Du hast doch da oben auf dem Regal so viele Zettel liegen. Da sind sicher gute Ideen dabei. Asaf stand auf, blätterte seine Notizen durch, nahm einen Papyrus heraus und griff in die Saiten seiner Harfe. Ich wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Als er das Lied beendet hatte, fragte er, was hältst du davon? Findest du es gelungen? Seine Frau stimmte durchaus nicht allem zu, was er machte, das wusste er, gerade darum schätzte er ihr Urteil. Nun wiegte sie den Kopf und meinte, es ist sprachlich gut, ausgedrückt, ich fand mich auch darin wieder und deine Musik dazu fand ich auch schön, aber inhaltlich, sie schwieg. Inhaltlich, was meinst du? Ich habe den Eindruck, es fehlt etwas oder ich kann es nicht beschreiben, Asaf. Oder doch, es klingt ein wenig so, als wolltest du deinen Neid damit ausdrücken und am Schluss die Schadenfreude, wenn die Reichen und Geachteten stürzen. Ehrlich gesagt, so fühlte ich wohl auch, als ich das schrieb. Aber weder Neid noch Schadenfreude sollten Inhalt deiner Lieder sein. Asaf nickte, ja, du hast recht. Nur festzustellen, wer zuletzt lacht, lacht am besten, das ist keine gottgefällige Einstellung. Aber wie soll ich? Na, ich lege es wieder zu meiner Sammlung, vielleicht finde ich später. Mama! Klein Asaf kam hinter dem aus Bast geflochtenen Vorhang hervor, der sein Lager vom Wohnraum trennte. Ich kann nicht schlafen. Hat Papa zu laut gesungen? Der Junge nickte verträumt, kam dann zu seinem Vater und sagte, kann ich auf deinen Schoß, Papa? Aber du kannst ruhig weiter singen. Asaf stellte das Instrument weg und hob seinen Sohn auf seine Knie. Ich habe gerade davon gesungen, dass es anderen so gut geht und wir sind so arm dran. Es tut mir leid, mein lieber Asaf, dass wir in so einer ärmlichen und kleinen Hütte wohnen, dass du nur das einfache Essen bekommst und nur geflickte Kleider und dass du nur barfuß gehst. Ich habe leider nicht viel Geld. Ach, das macht doch nichts, Papa, ich habe ja dich. Und er umarmte seinen Vater und drückte ihm einen nassen Kuss auf die Wange. Der Dichter und Sänger sah für einen Augenblick wie durch sein Kind hindurch, dann strahlte er. Das ist es. Ja, das war es, was fehlte. Ich danke dir, mein Kleiner, dass du mich darauf gebracht hast. Jetzt geh mal und setz dich bei Mama auf den Schoß. Ich muss das hier fertig machen, wandte die ein, legte aber ihre Arbeit trotzdem beiseite und streckte die Arme aus. Komm, Asaf, und an ihren Mann gewandt. Was ist dir eingefallen? warum gehören wir zu Gott? Warum diene ich ihm? Weil es mir gut geht, als Dank? Nein, jedenfalls nicht nur. Weil es mir gut gehen soll, als Gegenleistung? Nein. Weil es anderen am Ende ihres Lebens auch schlecht geht? Nein. Damit es mir am Ende gut geht? Auch nicht. Ich gehöre zu ihm, weil ich zu ihm gehöre, weil er mein himmlischer Herr und, ja, und Vater ist. Ich weiß nicht, ob es zu respektlos ist, von Gott als meinem Vater zu sprechen, aber Klein Asaf brachte mich darauf. Ich liebe Gott nicht, weil ich muss oder weil ich von ihm etwas erwarte dafür. Es gibt kein Weil. Ich liebe ihn, das ist einfach so. Ist das nicht etwas viel Größeres? Unabhängig von Leid oder Wohlergehen gehöre ich ihm und so soll es auch bleiben. Ja, das sind gute Gedanken, Asaf. Ich will versuchen, sie zu meinem Lied hinzuzufügen, als Höhepunkt gewissermaßen. Und damit man gleich weiß, dass es darum geht, setze ich noch einen Vers an den Anfang, als Überschrift sozusagen. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzen sind. Und am Ende, er überlegte eine Weile, Frau und Sohn schauten ihn gespannt an und warteten. Den Vers, der hier der letzte ist, verschiebe ich und baue ihn am Schluss ein. Er beugte sich über seinen Papyrus, schrieb und überlegte weiter. Du solltest dich wieder schlafen legen, ermahnte die Mutter ihr Kind. Ja, nur noch, bis Papa sein Lied fertig hat. Ich habe ihn ja drauf gebracht. Sie lächelte und widersprach nicht. Asaf legte die Feder zur Seite und nahm die Harfe. Hört mal den Schluss. Und er sang, dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Amen, sagte seine Frau leise, als Asaf geendet hatte und Klein Asaf wiederholte, auch wenn er es nicht verstand. Amen. Wir singen das Lied 350, ein Abendlied, mit dem wir dann unseren Abend beschließen. 350. Wir beten noch zum Schluss. Das ist unsere Bitte, Herr, bleib bei mir, bleib bei uns. Wir haben so viele gute Erfahrungen mit dir gemacht, auch wenn wir anfangs manchmal dachten, es wären schlechte Erfahrungen. Letzten Endes waren sie gut, weil sie aus deiner guten Hand hervorgegangen sind. Wir haben auch für den heutigen Tag und alles, was wir erlebt haben, dir herzlich zu danken.
Und wir danken dir dafür, dass wir auch die Nacht dir anbefehlen können, die vor uns liegt. Lass uns gut schlafen, morgen frisch und gesund erwachen und neu einen Tag mit dir erleben. Wir loben und preisen dich. Amen.